Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Herrscher im Versteck. In Libyen bleibt Muammar Gaddafi unauffindbar. Doch NATO, EU und China buhlen schon um die Nachfolgeregierung und kämpfen um Einfluss im ölreichen Staat. Die weiteren Themen: Frauenpower zum höchsten Preis. In Afghanistan riskieren Politikerinnen ihr Leben, um politisieren zu können. Und Standort Schweiz, zu welchem Preis? Wir fragen im Tagesgespräch, was ist nötig, damit möglichst viele Arbeitsplätze in der Schweiz bleiben, trotz starkem Franken. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic, und mit den Nachrichten Christoph Studer.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis gehen die Gefechte weiter, das nachdem die Rebellen gestern das Hauptquartier von Machthaber Gaddafi eingenommen hatten. Wo sich Gaddafi und sein Clan genau aufhalten, ist immer noch unklar. Auf dem internationalen Parkett ist die Planung für die Zeit danach angelaufen. Der französische Präsident Sarkozy will heute Abend die Nummer 2 des libyschen Übergangsrates in Paris empfangen. Und die chinesische Regierung hat angekündigt, dass sie beim Wiederaufbau Libyens eine führende Rolle übernehmen wolle. Libyen verfügt über große Erdölreserven, was das Land für viele Staaten interessant macht. Die japanische Regierung hat angekündigt, ihre Wirtschaft stark zu unterstützen, und zwar mit Subventionen von umgerechnet fast 80 Milliarden Franken. Ziel sei es, den Höhenflug des Yen zu stoppen und dafür vor allem der Exportindustrie zu helfen, sagte der japanische Finanzminister. Kurz zuvor hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit Japans weiter gesenkt. Als Grund für die Herabstufung nannte Moody's das große Haushaltsdefizit des Landes. Japan hat unter allen Industrieländern die höchsten Staatsschulden. Weil Rohstoffe weltweit sehr gefragt sind, macht der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton gute Geschäfte. Das australisch-britische Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2011 einen Gewinn von 11 Milliarden Dollar, was ein Plus von 60% ist. Besonders gut liefen die Geschäfte mit dem Verkauf von Eisenerz. Klagen aus der Schweizer Maschinen- und Metallindustrie über den teuren Schweizer Franken hört man seit Monaten. Nun liefert der Branchenverband Swissmem die entsprechenden Zahlen. Im zweiten Quartal 2011 sind die Aufträge erstmals seit 15 Monaten zurückgegangen um 2,6%. Zum Vergleich, von Januar bis März gab es bei den Bestellungen noch ein Plus von 27%. Swissmem-Direktor Peter Dietrich zur aktuellen Situation.
Die Lage in der MEM-Industrie spitzt sich aufgrund der Frankenstärke weiter zu. Der Druck auf die Exportpreise und damit auf die Margen der Unternehmen hat sich weiter verstärkt.
Der Verband begrüße deshalb die Massnahmen der Nationalbank und auch das geplante 2-Milliarden-Programm des Bundesrates. Der Bundesrat schlägt weitere Massnahmen vor, um die Risiken von Grossbanken zu reduzieren. Mit der Revision des Verrechnungssteuergesetzes hat er insbesondere die Coco-Bonds im Auge. Das sind Anleihen, welche die Grossbanken herausgeben. Im Krisenfall würden sich diese automatisch in Eigenkapital umwandeln und so das Kapitalpolster der Banken deutlich verbessern. Der Bundesrat will nun, dass solche Coco-Bonds auch in der Schweiz ausgegeben werden können. Das erhöhe die Rechtssicherheit und soll den Schweizer Finanzplatz wettbewerbsfähiger machen gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Der Gesetzesanpassung müssen die eidgenössischen Räte noch zustimmen. Ohne Vignette auf Schweizer Autobahnen unterwegs sein, das wird ab Dezember teurer. Die Buße steigt von 100 auf 200 Franken. Vorerst nicht teurer wird die Vignette selbst, diese kostet weiterhin 40 Franken, wie es in einer Mitteilung des Bundes heißt. Im Millionenbetrug bei der Ems Chemie haben die Verurteilten einen Teilerfolg verbucht. Im Berufungsprozess reduzierte das Kantonsgericht Graubünden die Gefängnisstrafen der Vorinstanz. Beim ehemaligen Chefbuchhalter von Christoph Blocher wurde die Strafe von 8 auf 5,5 Jahre Gefängnis gesenkt, bei seinem Komplizen von 4 auf 3 Jahre. Zwar sah es auch das Kantonsgericht als erwiesen an, dass die beiden die Ems-Chemie um insgesamt 13 Millionen Franken betrogen hatten. Die Strafen der Vorinstanz seien für Vermögensdelikte aber zu hoch ausgefallen. Das Zentrum Paul Klee in Bern bekommt eine neue Führung. Der Stiftungsrat hat den 55-jährigen Peter Fischer zum neuen Direktor gewählt. Fischer stand die letzten 10 Jahre dem Kunstmuseum Luzern vor, welches er laut Medienberichten hervorragend in der Schweizer Museenlandschaft positioniert hat.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zu Libyen, wo Gaddafi nicht mehr regiert und die Rebellen noch nicht. Eine Analyse und Stimmen verzweifelter Hilfsorganisationen, die nicht helfen können. Dazu berichten wir aus der Schweiz, was Basel wegen der Klimaerwärmung droht, wohin sich der einstige Neuling im Nationalrat Christoph Wasserfallen von der FDP entwickelt hat und wie die Exportindustrie vor dem starken Franken bibbert und dem Herbst, wenn budgetiert werden soll. Kampf um Arbeitsplätze in der Schweiz ist dann auch das Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Doch zuerst noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.251 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 14,14 gehandelt, der Dollar zu 78,95 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es ziemlich sonnig. Über dem Jura und den Alpen entstehen allerdings einige, zum Teil starke Gewitterzellen. Diese ziehen später vereinzelt auch ins Flachland. Die Höchsttemperaturen bei 29 bis 33 Grad. Morgen Donnerstag ist es ziemlich sonnig und rund 30 Grad heiß. Am Nachmittag und Abend gibt es erneut lokale Gewitter. Und am Freitag scheint zuerst noch die Sonne und im Osten wird es mit Föhn nochmals 30 Grad heiß. Tagsüber ziehen im Westen und Süden allerdings Regenwolken auf. Am Abend gibt es verbreitet Regen, Gewitter und starke Windböen. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. DRS-Staumelder berichten in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern. Stau zwischen Zürich-Seebach und dem Gubrestunnel, dies wegen eines Pannenfahrzeuges. In der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Meckenhus und St. Gallen-Neudorf, Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. In der Region Aargau-Basel-Land auf der A3 Richtung Deutschland stockender Verkehr im Baustellenbereich zwischen Rheinfelden und der Verzweigung Augst. Und schließlich ein Hinweis für den Schienenverkehr. Wegen einer Beschädigung am Gleis ist die Strecke zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Stadelhofen voraussichtlich bis 15.30 Uhr nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.
Wo ist Gaddafi? Diese Frage stellt sich seit gestern die libyschen Rebellen die Kommandozentrale und Festung Gaddafis mitten in der Hauptstadt Tripolis gestürmt und den Machthaber nicht gefunden haben. Für die Rebellen ist die Eroberung ein großer Erfolg. Ich fragte den Journalisten und Libyen-Kenner Beat Staufer nach der Bedeutung dieser Erstürmung. Ist das vor allem ein symbolischer Erfolg oder ist es mehr?
Ich denke, es ist beides. Das Kommandozentrum von Bab al-Azizia, das ist ja eine Stadt in der Stadt. Es ist eine riesige Festung. Es ist auch eine Art verbotener Stadt, weil die Menschen von Tripolis ja dort nicht reingehen konnten. Es ist eine Festungsanlage und es ist ein Repräsentationsbau. Und es steht für das Gaddafi-Regime mehr noch als der Grüne Platz. Ich denke, das ist die bisher größte Niederlage für Gaddafi, dass die Revolutionäre, die Rebellen, in sein Kommandozentrum eingedrungen sind. Praktisch gesehen, denke ich, hat Gaddafi andere Möglichkeiten. Strategisch, militärisch gesehen, kann er sich wahrscheinlich in Ersatzfestungen, in andere Kommandozentralen flüchten. Die Frage ist allerdings, ob die Kommunikationswege heute noch offen sind.
Sie sprechen andere Festungen, andere mögliche Verstecke an. Woran denken Sie, wo könnte sich Gaddafi noch verstecken?
Ich denke, Gaddafi wird in der Wüste, wahrscheinlich in seiner Heimatstadt Sirte, aber auch an anderen Orten in Sebha, in der Wüste, vielleicht auch an ganz unbekannten Orten, wo man ihn eben nicht vermuten würde, wird er ganz sicher Notkommandozentralen errichtet haben mit sehr, sehr großem Aufwand. Es ist bekannt, dass er dazu die beste verfügbare Technologie immer verwendet hat, deutsche, Schweizer Firmen für Bunkerbau, für elektronische Anlagen. Er hat sicher noch Möglichkeiten, militärisch weiterhin tätig zu sein. Wo er aber ist, da kann man wirklich nur spekulieren, das wissen auch die bestinformierten Libyer selber nicht.
Was ist Ihre Einschätzung ganz grundsätzlich am heutigen Tage? Wie groß ist der Rückhalt noch, den Gaddafi hat?
Ich denke, der Rückhalt des Gaddafi-Regimes schwindet heute von Stunde zu Stunde. Es gibt auch im Großraum Tripolis, wo Gaddafi am meisten eigentlich Unterstützung hatte, sehr viele Menschen, es gibt eine Art schweigender Mehrheit, die sich mit dem Gaddafi-Regime in der Vergangenheit arrangiert hatten. Sie waren vielleicht nicht glücklich über dieses Regime, aber sie hatten gewisse materielle Vorteile und sie haben einfach damit gelebt und es hat ja auch keine Alternative gegeben. Ich denke, jetzt, wo der internationale Rückhalt für Gaddafi vollkommen praktisch verschwunden ist, wo seine Finanzen blockiert sind, wo er eine geächtete Person ist, da werden viele, viele Menschen auf eine andere Karte setzen, auf die Karte der Rebellen und werden sich versuchen, neu auszurichten.
Gaddafi hat auch verlauten lassen, er ergebe sich nie. Denken Sie, das ist eine Durchhalteparole für seine Anhänger oder ist das wirklich seine Haltung?
Ich denke, vom Verhalten von Gaddafi aus den letzten 42 Jahren muss man davon ausgehen, dass er sich nicht ergeben wird. Er wird vermutlich kämpfen bis zum Schluss. Er wird lieber das Land in den Abgrund reißen mit sich selber, als einfach aufzugeben. Eine Möglichkeit ist allerdings die, dass er flüchtet ins Ausland, um vom Ausland aus das Land weiter zu destabilisieren. Das halte ich durchaus auch für eine Möglichkeit.
Unser Libyen-Kenner Beat Stauffer ist also überzeugt, dass Gaddafi nicht aufgibt. Je länger der Kampf in und um Tripolis aber dauert, desto schwieriger wird es für Ärztinnen und Sanitäter, die Kriegsopfer zu betreuen und zu behandeln. Internationale Hilfsorganisationen sprechen von dramatischen Versorgungsengpässen in den Spitälern. Veronika Mayer.
Noch immer wird gekämpft in Tripolis. Die Sicherheitslage ist äußerst prekär. Das erschwert die Arbeit jener, die sich um Verletzte und Zivilisten kümmern. So seien zum Beispiel gestern von 40 lokalen Mitarbeitern in Tripolis nur gerade 4 erschienen, erzählt der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Steven Anderson.
Hier, par exemple, sur 40 collègues nationaux que nous avons à Tripoli, donc libyens, seulement 4 sont venus au bureau.
Viele Helfer und Zivilisten getrauten sich nicht, ihre Häuser zu verlassen. Zu groß ist die Angst vor Heckenschützen, zu groß die Furcht, mit der falschen Seite identifiziert zu werden. Dabei würden gerade Helfer dringend gebraucht, vor allem in den Spitälern. Immer wieder werden Verwundete eingeliefert, wie viele es sind und wie viele den Kampf um Tripolis nicht überlebt haben, das weiß niemand genau. Die Ärzte und Krankenschwestern tun ihr Möglichstes, doch sie arbeiteten unter schwierigsten Bedingungen, sagt Steven Anderson vom IKRK.
Il manque de matériel chirurgical surtout pour pouvoir donc traiter les blessés.
In den Spitälern, die sie besichtigt hätten, mangle es an Material für die Operationssäle und an Personal. Viele Ärzte und Krankenschwestern, die in den Spitälern von Tripolis gearbeitet hätten, seien Ausländer gewesen. Viele von ihnen haben Libyen im Verlauf der letzten 6 Monate verlassen. So werden Verletzte aus Tripolis und Umgebung auch in andere Städte gebracht, etwa ins 50 Kilometer entfernte Assawiya. Es sind verwundete Rebellen und Soldaten Gaddafis, vor allem aber auch viele Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, wie Mike Beitz, Koordinator der Organisation Ärzte ohne Grenzen, sagt.
The casualties that we have, they're being either wounded by a shelling from shrapnel or blast.
Sie behandelten sehr viele Schussverletzungen und es gebe Verwundete, die von Bombensplittern getroffen worden seien, sagt Mike Beitz. Und, was besonders besorgniserregend sei, viele der Verletzten seien von Heckenschützen angeschossen worden, von Scharfschützen, die jetzt in dieser scheinbar letzten Phase des Bürgerkriegs nichts mehr zu verlieren haben.
Weniger Aufträge also aus dem Ausland, weil der starke Franken die Schweizer Maschinen verteuert hat. Unter den Firmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie herrscht große Unruhe. und der Branche steht ein schwieriger Herbst bevor. Die Unsicherheiten rund um den Franken könnten Stellen kosten, warnt die Branche. Thomas Oberer.
Frustrierend sei die Lage in der Maschinenindustrie, hieß es heute Morgen. Die Unternehmen seien wie der Hamster im Käfig, der in seinem Rad läuft. Die Firmen strampelten und strampelten, doch irgendwann gehe ihnen der Schnauf aus. Dies ist bereits zu spüren. Seit April haben Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallfirmen zum ersten Mal seit Anfang 2010 wieder weniger Aufträge bekommen. Kommt dazu, dass wegen des starken Frankens die Margen und damit die Gewinne der Exportindustrie wegschmelzen. Denn wer für seine Produkte in Euro oder Dollar bezahlt wird, aber seine Angestellten in der Schweiz in Franken bezahlen muss, für den wird die Lage immer ungemütlicher. Bereits ein Drittel der KMU in der Maschinenindustrie mache im Moment Verluste, Tendenz steigend. Und vor allem eines macht Swissmem Sorgen. Im Herbst müssen die Unternehmen ihre Budgets für das Jahr 2012 machen. Doch dabei stellt sich die Frage, mit welchem Wechselkurs soll man rechnen? Mit 1,10, 1,15 oder doch 1,20? Und diese Unsicherheit, also nicht genau planen zu können, wie sich Umsatz und Gewinn nächstes Jahr entwickeln könnten, dies ist kritisch. Denn so bleibe vielen Firmen wohl nichts anderes übrig, warnt Swissmem, als unpopuläre Maßnahmen ins Auge zu fassen. Konkret bedeutet dies, geprüft werden müssten weitere Verlagerungen ins Ausland, Mehrarbeit zum gleichen Lohn, die Zahlung der Grenzgänger in Euro oder im schlimmsten Fall gar der Abbau von Arbeitsplätzen. Swissmem unterstützt deshalb entschieden ein zusätzliches, massives Eingreifen der Nationalbank. Der Franken müsse dringend noch mehr geschwächt werden. Und auch das 2 Milliarden Hilfspaket des Bundesrates begrüßt Swissmem. Auch wenn noch unklar sei, wie das Geld verteilt werde, für einzelne Firmen könnten die Notmaßnahmen wichtig sein, um zu überleben.
Da waren sie noch ganz frisch und ganz unerfahren, die 5 Nationalrätinnen und Nationalräte vor 4 Jahren. Seit ihrer Wahl haben wir die 5 begleitet und jetzt treffen wir sie wieder im Rendezvous in einer losen Serie. Heute der Berner Christian Wasserfallen, Jahrgang 1981, Maschineningenieur. Der Freisinnige trat mit dem Anspruch an, politisch Klartext zu sprechen und kein bürgerlicher Hinterbänkler zu sein. Inlandredaktor Peter Maurer über einen Volksvertreter, der den harten Sound von AC/DC mag und der sich an der Bezeichnung Hardliner nicht stört.
Ja, wenn mir etwas nicht passt, dann sagen wir es. Man kann nicht mit einem Kompromiss in die Diskussion starten. Wir müssen den Takt vorgeben, die anderen Spuren.
Hier kommt Wasserfallen, der Mann der harten Töne, immer noch. Platz 98 im Nationalratssaal.
Ja, es ist ein bisschen mit drinnen, mit im Kuchen bei uns.
Im Zentrum des freisinnigen Kuchens. Dabei ist Wasserfallen, der harte mit dem weichen Gesicht, alles andere als ein geschmeidiger Mittepolitiker. Er ist, was er immer schon war, ein politischer Rechtsausleger.
Ich bin rechts von der Mitte bei der FDP, das ist ganz klar. Ich lasse mich auch nicht verbiegen oder verändern.
Wasserfallen, 30 Jahre jung, ist seit 11 Jahren Mitglied der amtsältesten Regierungspartei der Welt. Jener ehemals souveränen Machtpartei also, die freilich nunmehr seit Jahren ohnmächtig gegen den Misserfolg kämpft und national von Wahlniederlage zu Wahlniederlage taumelt. Das Problem der Partei sei, sagte unlängst der wirbelige Freisinnige Otto Ineichen, die FDP sei in der öffentlichen Wahrnehmung einfach die Partei der Geldsäcke. Moment mal, sagt Wasserfallen.
Bin ich nicht einverstanden. Also, ich bin selber kein Geldsack. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der durch die Wahl im Nationalrat unter dem Strich mehr verdient hat als vorher. Spass beiseite. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Themen, die gut sind, so müssen abstrahieren, dass der Mann und die Frau auf der Straße das versteht, was wir wollen, und das pausenlos.
Einfacher, frecher, plakativer müssten die FDP-Botschaften und Positionen verkauft werden. Keine falschen Hemmungen vor einer gesunden Portion Populismus.
Ich habe dem Album immer mehr den Stehrampen-Check gesagt, dass ich fähig sein innerhalb von einer Pause, sei das im Schutten oder im Hockey, einem Stehrampen-Zuschauer, wer das auch immer ist, zu erklären, was unsere Position ist. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gewonnen. Wenn ich es nicht schaffe, ist es zu kompliziert gewesen.
So leicht tönt das. Und doch tun sich die angeschlagenen, verunsicherten FDP-Liberalen unglaublich schwer damit. Jüngstes Beispiel, die schwindelerregenden Pirouetten bei der AKW-Ausstiegsfrage. Am Schluss versuchte man gegen außen mit Stimmenthaltung krampfhaft Geschlossenheit zu demonstrieren obwohl die Fraktion tief gespalten ist.
Der, der sich enthält, der dient letztlich der Mehrheit. Und das war aber jetzt weit halt Gefahr, die man mit dem gemacht hat. Ich habe mich probiert, intern durchzusetzen bei der FDP, aber es gelingt einem halt nicht immer.
Wasserfall, der glühende AKW-Befürworter, wurde von der Partei Raison kalt gestellt. Ziemlich frustrierend, nicht? Wasserfall schweigt, fixiert sein Gegenüber, Kräfte messen, wer schaut schneller weg und sagt schließlich, wirklich frustrierend sei nicht die Atomsache.
Das Frustrierende, was man manchmal hat, ist, man ist zwar nicht mehr so gross wie vorher, wie früher mit der FDP, aber man ist trotzdem für alles verantwortlich. Es kann nicht sein, dass eine Partei, die 17,7% Wähleranteil hat, für alles verantwortlich ist. Das geht einfach nicht auf.
Weg vom noblen Image der ewigen Regierungspartei. Schluss mit dem ständigen nach rechts und links schielen. Fordert Wasserfallen. Einfach geradeaus und zwar mit Vollgas.
Paradebeispiel ist für mich der Staatsvertrag mit den USA. Links und rechts hat irgend probiert, das Zügli zu fahren. Und schlussendlich war es die FDP, die klar hat gesagt, was durchgeht. Und dort haben wir gewonnen. Also müssen wir doch mal mit einem gesunden Selbstwertgefühl mit dem Finger auf die anderen zeigen, das war jetzt ein Seich. Dort hat er nicht recht gehabt. Und das badet er dann selber aus in die Zukunft.
Jungpolitiker Wasserfallen hat im Bundeshaus alte Monumente bröckeln, wanken, stürzen sehen. Blocher abgewählt, marode UBS gerettet, Bankgeheimnis gelöchert. Und jetzt will er in den Ständerat. Schließlich hat Nationalrat Wasserfallen auch viel gelernt. Zum Beispiel, dass immer irgendwo eine Kamera oder ein Mikrofon warten und dass man da als Politiker nicht zögert und zaudert. Und so ist es denn in der Wandelhalle, wo der Jahrmarkt der politischen Eitelkeiten abgehalten wird, auch schon mal vorgekommen, dass Wasserfallen nicht den Mann der harten Töne, sondern den leidlich singenden Patrioten gegeben hat.
Gott im Herren Vaterland, Gott im Herren Vaterland. Hä?
Wie wird sich der Klimawandel ganz praktisch auswirken, hier bei uns in der Schweiz? Das wollte der Kanton Basel-Stadt für sein Gebiet möglichst genau wissen. Was passiert, was ist zu tun und was kostet es, wenn es auch in Basel bis 2050 wärmer wird? 2 Grad wärmer im Herbst, Winter und Frühling und 3 Grad im Winter, so wie es Experten voraussagen. Martin Jordan.
Die größte Gefahr des Klimawandels geht im Kanton Basel-Stadt vom Wasser aus. Überraschenderweise allerdings nicht vom Rhein, sondern vom kleinen Zufluss Birsig, der unterirdisch durch die Innerstadt fließt. Jürg Hofer, Leiter des Basler Amts für Umwelt und Energie, malt ein düsteres Szenario an die Wand.
Es kann sein, dass der Birsig massiv Wasser bringen wird und dann der Tunnel überflutet wird. Dann kann die ganze Innerstadt überschwemmt werden und dort hat es noch einige Heizöltanks, die im Keller einfach so dastehen. Und die werden dann aufschwimmen auf dem Wasser, werden umkippen und werden das Heizöl auch noch in der Umwelt verteilen. Das ist eine ziemlich große Schweinerei.
Doch auch der Rhein ist vom Klimawandel betroffen. Einerseits dürfte die Rheinschifffahrt wegen vermehrt auftretender Hoch- und Niederwasser in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt werden. Andererseits wird die Wassertemperatur steigen, was Auswirkungen auf die produzierende Industrie haben wird. Novartis und Roche beispielsweise dürfen ab einer Wassertemperatur von 25 Grad kein Kühlwasser mehr in den Rhein zurückleiten.
Die Industrie wird allenfalls wirklich neue Technologien erfinden müssen, dass sie zum Beispiel Abwärme, die da bei den Prozessen anfällt, nutzt, um damit Kühlleistung herzustellen.
Allerdings rechnet Jürg Hofer nicht damit, dass Produktionsstätten aus Basel abwandern werden, obschon er nicht ausschließt, dass die Industrie einige Investitionen tätigen werden muss. Schon eher ein Problem erwartet Jürg Hofer aufgrund der Sturmwinde und Hagelschläge, die künftig stärker und intensiver ausfallen werden.
Die Häuser werden Schäden erleiden durch den Hagelschlag, insbesondere in einer Stadt, die so dicht überbaut ist wie Basel. Und wir haben einen gewissen Zielkonflikt, das muss man auch offen sagen. Wir möchten, dass in Basel noch mehr Solardächer gebaut werden für Photovoltaik und für die Wärmegewinnung. Und die sind natürlich exponiert auf den Dächern, diese Anlagen, und die sind dem Hagelschlag ausgesetzt.
Hauptproblem dabei ist, dass die EU-Richtlinie vorschreibt, dass ein Solardach ein Hagelkorn von 2,5 cm Durchmesser aushalten muss. In Basel aber werden Hagelkörner mit 3 cm Durchmesser erwartet. Obschon Basel mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben wird, kommt der Kanton in den Augen von Jörg Hofer relativ glimpflich davon.
Also wenn ich vergleiche, was der Klimawandel hier für Folgen hat und was er für Folgen hat in Staaten im Pazifik zum Beispiel, wo ganze Inseln verschwinden werden, dann sind wir sehr gut bedient und die Sache ist für uns noch verflixt harmlos. Aber es wird auch ein paar Millionen kosten.
Kaum eine Gesellschaft ist dermaßen von Männern dominiert wie die afghanische. Frauen, die außerhalb von Haus und Hof aktiv werden wollen, müssen mit Diskriminierung oder sogar mit Gewalt rechnen. Trotzdem, seit dem Sturz der Taliban sind im Parlament Afghanistans 1/3 der Sitze für Frauen reserviert. Karin Wenger hat in Kabul mit 2 Politikerinnen geredet über ihr gefährliches Leben und über ihre kleinen politischen Erfolge.
Fawzia Koofi nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie in Fernsehdebatten die afghanische Regierung für Korruption und Ineffizienz kritisiert und mehr Transparenz und Rechte für die Frauen fordert. Die resolute 35-Jährige ist seit 6 Jahren im Parlament, Leiterin der Frauenkommission und eine der prominentesten Politikerinnen im Land. Politik war für sie in erster Linie Familienverpflichtung.
When you are in a family with political background, even if you don't want to be involved,
wer wie sie aus einer politischen Familie komme, habe keine Chance, sich der Politik zu entziehen. In ihrem Fall sei bereits ihr Vater Parlamentsabgeordneter gewesen. Dann sei er von den Mujahedin umgebracht worden. 1989, nach dem Abzug der Russen, verfiel Afghanistan in einen jahrelangen Bürgerkrieg, dem erst die Taliban-Herrschaft Mitte der 90er Jahre ein Ende setzte. Diese brachte zwar mehr Sicherheit, aber nicht mehr Rechte. Koofi, die damals seit 1 Jahr die medizinische Fakultät besuchte, wurde von den Taliban gezwungen, die Schule aufzugeben und zu Hause zu bleiben. Die Taliban-Herrschaft sei das Gefängnis ihrer Kindheit gewesen, sagt auch Nahid Farid, mit 27 Jahren die jüngste Abgeordnete im afghanischen Parlament.
I had to sit down in the houses. And this was a very bad memory of my life because
7 Jahre seien sie und ihre Schwestern zu Hause gesessen, Jahre, in denen ihr Talent verschleudert worden sei. Wenn sie überhaupt jemals das Haus verlassen habe, dann nur ganz verschleiert und in Begleitung ihrer Brüder, erinnert sich Farid. Nach dem Fall der Taliban und dem Einmarsch der NATO-Truppen wollte Farid so schnell wie möglich aufholen, was sie in den Jahren versäumt hatte. Sie studierte Recht und Politikwissenschaften und bereiste Europa und Amerika. Das Ende der Taliban-Herrschaft bedeutete jedoch längst nicht das Ende der Gewalt in Afghanistan. Das merkte Nahid Farid spätestens im vergangenen Jahr, als sie fürs Parlament kandidierte.
I received a lot of threat. That's why I couldn't go outside of the city.
Während der Wahlkampagne sei sie mehrfach bedroht worden. Nachdem dann 5 Helfer einer anderen Kandidatin von den Taliban ermordet worden seien, habe sie die Stadt nicht mehr verlassen und ihre Wahlkampagne stattdessen mit Facebook und Internet geführt. Obwohl die NATO-Truppen seit knapp 10 Jahren in Afghanistan sind, ist es ihnen nicht gelungen, die Taliban zu vertreiben. Die Politikerinnen müssen lernen, mit der ständigen Angst zu leben. Letztes Jahr wurde Fawzia Koofi auf der Straße von Unbekannten beschossen. Ein andermal entkam sie nur knapp einem Selbstmordanschlag.
Because Taliban say women shouldn't be outside of the houses.
Frauen gehörten an den Herd, nicht in die Politik, fänden die Taliban noch heute, sagt die Jungpolitikerin Farid. Doch Koofi wehrt sich gegen das afghanische Frauenbild, wie es außerhalb Afghanistans gezeichnet werde.
What the world get message about Afghan woman is poor woman of Afghanistan, which are not educated.
Dort glaube man, Afghanistan sei der schlimmste Ort der Welt mit hoher Müttersterblichkeit und Frauen, die arm und ungebildet seien. Das sei nur Teil der Wahrheit. Afghanische Frauen seien auch extrem stark, mutig und nach jahrzehntelangen Kriegen oft die einzigen, wie beispielsweise ihre Mutter, die die Familien zusammenhielten, sagt Koofi. In der Politik besetzen Frauen heute nicht bloß Quotenplätze, sondern sind erstaunlich stark und prominent. Da sie nicht bloß Stammesinteressen vertreten, wie viele ihrer männlichen Kollegen, sondern viel mehr Engagement mitbringen. Nahid Farid und Fawzia Koofi engagieren sich seit Monaten für ein Gesetz, das verschiedene Arten von Gewalt gegen Frauen strafbar machen soll. Dazu gehören Zwangsheiraten, Verheiratung von Minderjährigen, häusliche und sexuelle Gewalt. Das Problem in Afghanistan liegt jedoch nicht bei fehlenden Gesetzen, sondern bei deren Durchsetzung. Bereits seit 2008 existiert ein ähnliches Gesetz zur Verhinderung von Gewalt in der Familie. Aber die Durchsetzung ist schwierig, weil sich wenige Frauen trauen, darüber zu sprechen, was ihnen angetan wird. Dies zu ändern, braucht im männerdominierten Afghanistan Zeit, Mut und jahrelangen Frauenpower.
Politisieren um jeden Preis, über den Alltag afghanischer Politikerinnen hat Karin Wenger berichtet. Es ist 13 Uhr, bevor wir zum Tagesgespräch und dem Werkplatz Schweiz kommen, noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
Wo ist Muammar Gaddafi? Die Frage bleibt aktuell, auch nach der gestrigen Eroberung seines Machtzentrums in Tripolis. Inzwischen ist auf dem internationalen Parkett die Planung für die Zeit danach angelaufen. Nun hat es auch Japan getroffen. Die Ratingagentur Moody's beurteilt die Kreditwürdigkeit des Landes schlechter. Die japanische Regierung hat derweil ein Milliardenprogramm verabschiedet, um die Wirtschaft zu stützen. Die Schweizer Maschinen- und Elektroindustrie spürt die Eurokrise immer stärker. Erstmals seit 15 Monaten sind die Bestellungen zurückgegangen. Der Branchenverband hofft nun auf die Maßnahmen von Nationalbank und Bundesrat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.